Gott, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Mit wunderbarer Musik und Worten des 36. Psalms beginnen wir diesen Gottesdienst, zu dem ich Sie und euch herzlich begrüße. Die heutigen Zumutungen tragen den Titel: Was ist Kirche, wenn sie klein ist? Sich klein fühlen im Gebirge unter dem weiten Himmelszelt. Sich klein fühlen am Ufer des Meeres. Sich klein fühlen unter dem Blätterdach in einem Wald. Sich klein fühlen auf der Kirchenbank in einer großen Kathedrale. Das kann sehr schön und sehr gut sein. Sich klein fühlen, ein kleiner Teil sein in einer großen Ordnung. Einerseits. Andererseits kann klein aber auch mickrig bedeuten, dürftig, unerheblich. Ein Kind zu grüßen mit den Worten "Hallo Kleiner" ist darum kein guter Ansatz. Ein selbstbewusstes Kind antwortet dir dann vielleicht: Ich bin nicht klein, und hat auch irgendwie recht damit. Was heißt schon klein? Ist Kirche klein? Die evangelische Landeskirche Anhalts umfasst 30.000 Gemeindeglieder und ist relativ gesehen natürlich die deutlich kleinste Landeskirche der EKD. Was ist Kirche, wenn sie klein ist, fragt ihr Kirchenpräsident und wendet sich ärgerlich gegen Vorschläge der Zusammenlegung und damit Vergrößerung kleiner und kleinerer Kirchen. Die Bayerische Landeskirche, die drittgrößte nach Hannover und dem Rheinland, hat aktuell 2,2 Millionen Mitglieder. 2,2 Millionen. Und rund 6 Millionen der in Bayern lebenden Menschen sind katholisch. Also mehr als 62% der in Bayern lebenden Menschen gehören der evangelischen oder der römisch-katholischen Kirche an. Das sind sehr viele. Kleiner werden ist jedoch auch das Thema der Kirchen in Bayern. In unseren neuen fünften Klassen an der Schule, an der ich arbeite, gibt es in diesem Jahr 2 Ethikgruppen. 54 Kinder. Als ich vor 20 Jahren an die Schule kam, war meist kein Ethikunterricht in den Eingangsklassen angeboten, weil die Mindestzahl von 5 Schülerinnen und Schülern nicht erreicht war. Da hat sich was geändert. Kirche zwischen Zahlen und Zweifel. In diesem Gottesdienst soll es nicht um Untergangsfantasien gehen, auch nicht um Zahlenspiele und Deutungen von Statistiken. Es soll darum gehen, Kirche klein zu denken ohne gekränkt zu sein. Die große Weltordnung, in der unsere Kirche unterwegs ist, besingen wir mit dem ersten Lied und loben Gott, in dessen Namen wir hier zusammengekommen sind. Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde. Wir singen aus dem violetten Liederbuch. In der Minderheit sein bedeutet, nicht zur Mehrheit zu gehören. Das ist der Witz von der Minderheit. Mehrheit ist in diesem Gedankengang die ideale Größe. Mehrheit ist irgendwie das Standardmaß. Mehrheit ist das Maß, an dem sich die Mehrheit selbst misst und an dem die Mehrheit alle anderen misst, die nicht zur Mehrheit gehören. Das Maß, das heute oft Standard ist, heißt Mensch, weiß, westlich, männlich, erwachsen, vernünftig, heterosexuell, Stadtbewohner, Sprecher einer Standardsprache. Wer in dieses Standardmaß passt, ist gar nicht zahlenmäßig in der Mehrheit. Frauen, Kinder und People of Color sind zahlenmäßig viel mehr. Und Tiere sowieso. Also ist Mehrheit etwas anderes. Mehrheit, so meint der in Leipzig lehrende Theologe Ferenc Herzig, Mehrheit ist ein Tatbestand. Ein Ist-Zustand, der behauptet und verteidigt werden will mit der zur Verfügung stehenden Macht. Mehrheit ist also etwas Starres. Minderheiten nicht. Die Minderheit stellt sich einfach dadurch, dass es sie gibt, gegen das Normalmaß. Und auch wenn sie sich gar nicht drum bemüht, sie widersetzt sich einfach durch ihr Sein. Die Minderheit ist anders als die Mehrheit. Herzig verdeutlicht diesen Gedanken an unserer Sprache. Er sagt, es gibt große Sprachen und kleine Sprachen. Groß wären zur Zeit des Alten Testaments Persisch. Und klein wäre zur Zeit des Alten Testaments Hebräisch. Zur Zeit Jesu, zur Zeit des Neuen Testaments sind Griechisch und Latein die großen Sprachen und klein das Aramäisch, das Jesus sprach. Heute? Heute sind Englisch und Amerikanisch große Sprachen, vielleicht auch Russisch. Und kleine Sprachen wären Ukrainisch oder Italienisch zum Beispiel. Minderheiten sprechen in ihren oft kleinen Sprachen, aber sie benutzen natürlich auch die Sprachen der Mehrheit. Sie benutzen die große Sprache. Die müssen sie lernen. Die können sie nicht von allein. Sie müssen die große Sprache lernen und machen dabei Fehler. Man hört ihren Akzent. Minderheiten unterziehen die großen Sprachen Variationen. Wir merken das, wenn wir mit jemandem sprechen, für den Deutsch nicht die Muttersprache ist. Wir hören für uns ungewöhnliche Worte, die wir für den Satz nicht verwendet hätten. Da hören wir einen Satzbau, der unsere Aufmerksamkeit fordert. Wir werden dann im Idealfall aufmerksamer und neugierig auf das, was wir hören. Und wir verwenden dann unsere Worte zum Antworten hoffentlich mit Bedacht. Das kann geschehen, wenn Minderheiten in der Mehrheitssprache sprechen. Mose soll ein Stotterer gewesen sein. Und Paulus, sagt das Neue Testament, hätte auch oft gestammelt. Sie erschufen Variationen ihrer Sprache, denn das Sprechen war ihnen nicht selbstverständlich. Es machte ihnen Mühe, es beschämte sie, es ärgerte sie. Aber das Neue und Heilsame, das Selbstverständlichkeiten und Machtansprüche hinterfragte und aufbrach, das kam durch sie und ihre vermeintliche, minderheitliche Schwäche.
Thank you.
Die Kirche der Zukunft und die Zukunft der Kirche. Seit den 90er Jahren werden in unserer Kirche vermehrt Leitbilder und Leitlinien verfasst. Ich wurde im Jahr 2000 Pfarrerin, das ist also voll der Drive, in den ich hineingeraten bin. Leitbilder und Leitlinien. Man spricht von Angeboten der Kirche, von Mitgliederorientierung. Es gibt Projektgruppen und Steuerungsgruppen, Personalentwicklungsgespräche und Fundraising. Ja, natürlich, Kirche wird kleiner und organisiert sich arbeitsteilig. Sie fragt nach ihren Zielen und entwickelt dafür Mittel und Strukturen, um diese Ziele, wenn möglich, zu verwirklichen. Auf der Synode im November 2020 hat die EKD 12 Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche beschlossen. Mit diesen Leitsätzen, zum Beispiel zur Frömmigkeit, zur Seelsorge, zur Verantwortung, zur Mission, zur Digitalisierung, mit diesen Leitsätzen soll umgegangen werden. Am besten von uns. 2021, ein Jahr später, erschien das auch von der EKD herausgegebene Büchlein Glauben, Leben, Zukunft. Ich habe es dabei. Wenn Sie es ausleihen wollen, ist ein sehr lesenswertes Büchlein. Ich leihe es Ihnen gerne. Glauben, Leben, Zukunft, wie die Generation Y Kirche 2030 denkt. Die Generation Y bezeichnet die Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurde. Der Buchstabe Y wird Y ausgesprochen, also wie das englische Warum, was auf die für die Generation beschriebene Neigung zum Hinterfragen verweisen soll. Die Warum-Generation. Also, zurück zum Büchlein. 30 junge Menschen unter 30 haben sich Gedanken gemacht über die Kirche im Jahr 2030. Herausgekommen ist ein Ideengeber, Inspirationsquelle, Etappe auf dem Weg zu einer Kirche, die ins Weite führt. Ein unverzagter Blick. Auf ihrem Liedblatt in der Wolke und hier vorne, für Sie vermutlich nicht zu lesen, an der Kanzel stehen die 12 Adjektive, mit denen die jungen Autorinnen und Autoren Kirche im Jahr 2030 beschreiben oder erhoffen. 12 Adjektive. Dynamisch, unbequem, ideenreich, mittendrin, unstrukturiert, abenteuerlustig, multiprofessionell, stolz, pragmatisch, mutig, unprätentiös, ausdauernd. Welches dieser Adjektive gefällt Ihnen, gefällt dir besonders für unsere Kirche? Wenn Sie mögen und es Ihnen entspricht, tauschen Sie sich doch bitte schnell mit Ihrer Nachbarschaft aus. Welches Wort mag Ihr Nachbar, Ihre Nachbarin, besonders im Blick auf unsere Kirche? Ich möchte Ihnen aus diesem Buch, aus dem Beitrag einer jungen Frau vorlesen. Benita Cavalla heißt sie. Sie studiert und arbeitet in Berlin an der Schnittstelle Politik, Europa und Migration. Sie schreibt: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, das Lied habe ich im Kindergottesdienst gesungen, die Botschaft ist, Verantwortung übernehmen können viele an vielen Orten. Also auch ich an meinem Ort. Kirche, das sind nicht die anderen, Kirche bin ich und du. Verantwortung zu übernehmen ist kein Privileg der Kirchenoberen, sondern Gabe und Aufgabe für uns alle. Wer Verantwortung übernimmt, braucht Kraft und Ressourcen. Indem ich behaupte, dass alle Verantwortung übernehmen sollen, gehe ich davon aus, dass alle in unserer Kirche diese Kraft und Ressourcen haben. Das ist aber nicht so. Ich spreche aus einer privilegierten Situation. Eine Kirche mit und für die Schwachen darf nicht vergessen, dass Privilegien unterschiedlich verteilt sind. Dass Menschen aufgrund ihrer Position in die Lage gebracht werden, unterschiedlich viel tragen zu können. Darum meine Vision. Ich möchte eine Kirche 2030, die Menschen darin bestärkt, dort, wo sie sind, die Kräfte, die sie haben, zu nutzen. Eine Kirche, in der man schwach sein darf und sich mit den anderen darüber freut, wenn man eigene Ressourcen mit anderen teilen kann. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wir wagen uns an den Kanon. Kunst sucht Kirche, Kirche sucht Kunst. Unter diesem Motto hat eine Kirchengemeinde einen Wettbewerb ausgeschrieben für die Renovierung ihrer Kirche. Die Kirche hat den herrlichen und wunderschönen Namen Sankt Fidelis. Die Ideen der teilnehmenden Künstler und Künstlerinnen für das eher nüchtern gestaltete Gotteshaus, 1860 im neugotischen Stil erbaut, also diese Ideen fielen sehr unterschiedlich aus. Otterswanger Gotteshaus, das ist in Baden-Württemberg. Sie haben einen Entwurf zu dieser Umgestaltung, Restauration, Renovierung dieser Kirche am Eingang erhalten auf einer kleinen Postkarte. Ein Entwurf von Nikodemus Löffel. Dieser Entwurf trägt den Titel Unter freiem Himmel. In einem der vielen Bücher ist dieses Bild eingelegt bei ihm. Unter freiem Himmel. Wie eine Bühne sieht es aus. Das Kirchendach ist offen und lässt den Blick frei nach oben. Der Kirchenraum ist in den Himmel gehoben. Oder ist der Himmel in die Kirche heruntergekommen? Zu sehen ist der Altarraum, ein runder, weißer Altar, um Abendmahl zu feiern zum Beispiel. Ein weißes Pult, um aus der Bibel vorzulesen. Zwei kleine Teppiche, um sich zu knien. St. Fidelis ist eine katholische Kirche mit der Tradition, sich zu knien. Sechs Heiligenfiguren scheinen im Himmel zu schweben. Heilige sind Glaubensvorbilder. Und in der Mitte zwischen den hohen Fenstern Jesus am Kreuz. Eine freche Leichtigkeit drückt dieser Entwurf für mich aus. Bevor unser Gymnasium zur Baustelle wurde, gab es bei uns eine Wölkchenaula in der Schule. Wenn Sie am Leibniz-Gymnasium waren oder Kinder dort hatten, kennen Sie die Aula vielleicht. Sie war ein wenig so bemalt wie St. Fidelis in diesem Bild. In dieser Wölkchenaula, alle nannten sie so, in dieser Wölkchenaula fanden Pausen statt und Konzerte und Vorträge und Schulgottesdienste. Ich habe die Aula sehr gemocht. Drinnen das Gefühl oder eine Erinnerung von draußen zu bekommen, das ist nicht schlecht. Das weitet das Gemüt und das Denken. Zurück zu St. Fidelis. Interessant ist für mich die Blickrichtung, die uns die Postkarte eröffnet. Wir sehen von oben in den Kirchenraum hinunter. Eine Position, als schwebten wir über den Dingen ganz leicht. Als wäre es uns möglich, einen Überblick zu bekommen. Als wäre die Kirche klein. Im April diesen Jahres haben die Otterswanger übrigens ihre Kirche eingeweiht. Was meinen Sie, hat sich die Pfarrgemeinde für diesen Entwurf entschieden? Nein. Hat sie nicht, aber im Gottesdienstinstitut in Nürnberg kann man die Karte bekommen. Das ist doch schon mal was. Thank you. Was ist Kirche, wenn sie klein ist? Bei dieser Frage denke ich nicht nur an Kirchenaustrittszahlen. Was ist Kirche, wenn sie klein ist? Mit dieser Frage denke ich auch an meine jungen Schüler und Schülerinnen im Religionsunterricht. Was ist Kirche für sie, die sie klein sind? Und was ist Kirche mit ihnen und durch sie? Was ist Kirche, wenn sie klein ist? Ich denke dabei natürlich auch an meine Enkelkinder. Was ist Kirche, wenn sie klein ist, lässt mich staunend fragen, wie die Kleinen und ihre Eltern Kirche sehen. Wie ich mit ihnen über Gott nachdenken möchte, mit den Kleinen. Was ich ihnen zeigen möchte von der jüdisch-christlichen kostbaren Tradition. Was zu tun ist in der Nachfolge Jesu, welche Gottesdienste ich mit ihnen erleben möchte. Welche Kinderbibeln sie durchstöbern sollen mit ihren Händen und Augen, mit ihrem Denken und Fühlen, mit ihren Fragen. Vielleicht hat das auch mit der großen und kleinen Sprache zu tun. Und wer mit kleinen Kindern zusammen ist, der kennt das. Manchmal ist das Kleine groß. Oder vielleicht sollte ich sagen, manchmal scheint der kleine Mensch sehr nah dran zu sein an der Wahrheit. Oder der kleine Mensch scheint durchlässiger zu sein für die Wahrheit und lässt uns neu verstehen und lehrt uns mit Kinderaugen zu sehen und zu fragen. Die Bibel erzählt, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Als sie in Kapernaum angekommen waren, fragte Jesus, worüber habt ihr euch unterwegs gestritten? Das ist sehr nett von ihm, dass er die Männer erstmal hat streiten lassen und nicht messianisch dazwischen gegangen ist. Und erst als sie angekommen sind, fragt er, was war denn? Und die Jünger schwiegen. Sie hatten nämlich unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste war. Jesus setzte sich, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen werden. Dann nahm er ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Er schloss das Kind in seine Arme und sagte zu den Jüngern, wer ein Kind wie dieses aufnimmt und sich dabei auf mich beruft, der nimmt mich auf. Und ein Kapitel später wird Jesus sagen, lass die Kinder zu mir kommen. Für Menschen wie sie ist das Himmelreich da. Das Kleine, das auf andere Angewiesene, das Vertrauende, das Fragende, das Lernende, das zu schützende Kind. Das Letzte ist das Erste, sagt Jesus. Das Kleine ist das Große. Fragen nach Mehrheit und Minderheit spielen hier keine Rolle mehr. Das klingt ein bisschen nach Weihnachten und nach Bethlehem. Gott aufnehmen wie ein Kind, das Kleine achten, die Sprache der Kleinen hören und mitsprechen. Auf einer Urlaubsreise sah sich die Familie eine Kirche an. Der kleinen Tochter gefiel nicht, was sie sah. Und im Hinausgehen sagt das Kind trocken und kopfschüttelnd, ist kein Gott drin. Dass er drin ist in unserer Kirche, in unserem Leben, in unserer Welt, das schenke uns Gott. Amen. Ein kleines Lied. Es hat wirklich nur eine Strophe, aber eine kostbare. Einen Mund, ein gutes Wort zu sprechen. Sie haben das Lied auf Ihrem Liedblatt. Thank you. was der Gemeinde weiter zu sagen ist. Wenn Sie es noch nicht wissen, die Namen dieser beiden wunderbaren Musiker, Sie haben hier gehört und hören nachher noch Julia Bauer und Norbert Hiller. Sie bekommen nachher wahrscheinlich einen gewaltigen Applaus von uns. Die Kollektengaben und Spenden von der vergangenen Woche hatte das Farm zu uns noch nicht rausgerückt. Die werden Sie vermutlich nächste Woche hören können, aber ich kann Ihnen sagen, was vom 12. bis zum 18. September an Kollektengaben und Spenden eingegangen ist, das waren 1.080 Euro. Die einzelnen Auflistungen finden Sie vor der Kirche im Schaukasten. Die Kollektensumme der vergangenen Zumutungen im Juli betrug 800,55 Euro und wurde für Brot für die Welt gespendet. Die Kollekte des heutigen Sonntags, um die wir Sie am Ausgang bitten, ist für bedürftige Kinder in Altdorf bestimmt. Um die Kindergrundsicherung wurde quälend und beschämend verhandelt. Mehr als jedes fünfte Kind, es ist unvorstellbar, in Deutschland wächst in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Im reichen Bayern sind die Zahlen anders, aber immer noch erschreckend. Der Anteil der armutsgefährdeten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre ist von 2020 von 12,3% kontinuierlich gestiegen und ist jetzt bei 14,3%. Aufwachsen in Armut begrenzt und beschämt und bestimmt die Gegenwart und die Zukunft von Kindern und Jugendlichen. In Schulen wird die Armut sichtbar. Darum soll die heutige Kollekte an die Grundschule in Altdorf gehen. Die Lehrkräfte sehen, wo Mangel ist und sind rücksichtsvoll, das Kind nicht zu beschämen, wenn sie ihm Dinge zur Verfügung stellen, die das Kind von alleine nicht beibringen kann. Aus dem Gemeindeleben ist Folgendes weiterzusagen. Ich fange mit der Ferne an. Die kommenden Zumutungen am 22. Oktober hier in der Laurentiuskirche, die Weisheit tanzt über das Älterwerden. Eckhard Rosberg gestaltet den Gottesdienst zusammen mit Uli Reuter und Wim Scheuerlein. Am Sonntag, den 22. Oktober, Sie haben den gelben Flyer ausgeteilt bekommen. Herzlich einladen wollen wir zum bunten Fest, zum 10-jährigen Jubiläum am 3. Oktober 2023 ab 15 Uhr im Goldenen Ankergarten, Nürnberger Straße 6. Der Unterstützerkreis für Asylsuchende in Altdorf veranstaltet dieses Fest am 3. Oktober um 15 Uhr. Speise und Getränke, bitte Geschirr und Besteck mitbringen und Kinderprogramm. Zeit für Gespräche mit dem Helferkreis und Geflüchteten. Am kommenden Sonntag ist Erntedankfest, deswegen geht es hier abkündigungsmäßig rund. Um 9 Uhr ist Gottesdienst zum Erntedankfest in Weißenbrunn mit Pfarrerin Felsner. Um 10 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein mit Posaunenchor in Eismannsberg mit Pfarrerin Overmann und Team. Um 10.30 Uhr hier familienfreundlicher Gottesdienst mit Einführung unseres neuen Dekanatskantors Wolfram Wittekinder und mit Dekanin Zieske, Pfarrerin Felsner und Team. Und am Nachmittag, am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr, ökumenischer Erntedankgottesdienst in der Laurentiuskirche, nicht wie es im Kirchenboten steht, im Rosenaupark. Diesen Gottesdienst am Nachmittag gestalten Pfarrerin Overmann und Gemeindereferentin Merks. Außerdem wird herzlich eingeladen für das kommende Wochenende. Da veranstalten Pfarrerin Felsner und Frau Thalheimer Führungen über den kirchlichen Friedhof an und wollen dabei ins Gespräch kommen über Tod und Sterben. Am kommenden Freitag um 15 Uhr gibt es ein Angebot für Kinder ab 5 Jahre, dann am kommenden Freitag um 16.30 Uhr für Jugendliche ab der 5. Klasse und für uns Erwachsene am kommenden Samstag um 11 Uhr. Anmelden können Sie sich gerne über das Pfarramt. In unser Gebet soll eingeschlossen werden Herr Arthur Krug aus Altdorf, der kirchlich beerdigt wurde und verstorben ist mit 82 Jahren. Getauft wurde Philipp Forster. Guter Gott, wir sind dankbar für das Leben unseres Täuflings. Lass unsere Kirche ein guter Ort sein für ihn. Umhülle und erfülle Philipp und uns alle mit Wärme und Licht und Liebe. Gott, wir bitten dich für Herrn Krug. Berge ihn in deiner Ewigkeit und stelle allen, die um ihn trauern, liebevolle Menschen an die Seite, die sie verstehen und trösten. Amen. Ich möchte ein Bekenntnis sprechen, das für Kinder ersonnen ist aus einer katholischen Kirche in Nordrhein-Westfalen, und ich möchte dann anschließend mit Ihnen das Vaterunser beten. Ich bitte Sie aufzustehen. Einer ist Vater und Mutter für dich, für mich, für alle. Den nennen wir Gott, den Schöpfer. Einer ist Bruder und Freund für dich und für mich, für alle. Den nennen wir Jesus, den Sohn. Einer ist Feuer und Flamme für dich und für mich, für alle. Den nennen wir Heiligen Geist, der alles lebendig macht. Und Gott sagt, du bist mein Kind. Und Jesus sagt, du bist mein Freund. Und der Heilige Geist sagt, du bist mein Schatz. Daran glaube ich. Und du und ich, wir alle, sind Gottes Haus. Er wohnt in uns und ich wohne am Ende meines Lebens bei ihm. Das glauben wir. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun segne und behüte uns, wir wollen singen. Sitzen zu bleiben zum Segen ausnahmsweise. Ich wünsche Ihnen einen, wenn möglich, leichten, kinderleichten Sonntag und möchte Sie deswegen mit einem Text aus einem Buch einer portugiesischen Kinderbuchautorin hinausgeleiten. Die besten Dinge im Leben sind umsonst, sagte er. Zum Beispiel, fragten wir. Zum Beispiel die Namen der Bäume zu lernen und der Wolken und der Sternenbilder. Kritzelzeichnungen in einer langweiligen Schulstunde. Zu Hause barfuß laufen, die Füße in Sand eingraben, dem Regen lauschen, mit Tautropfen bedecktes Moos streicheln, den Mond betrachten, einen Kieselstein in der hohlen Hand herumrollen lassen, die perfekte Muschel suchen, Tiere streicheln, Dinge mit den Fußzehen aufheben, aus einem schönen Traum erwachen, aus einem bösen Traum erwachen, im Meer baden, Steinchen über das Wasser hüpfen lassen, die Hausaufgaben hinausschieben, Siesta machen, durch einen Garten spazieren, pfeifen, tanzen, lachen, an frischem Brot riechen. So geh in den Tag und in die Woche als Gesegnete. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Thank you.